Der Tag in Berlin und Brandenburg, heute mit Konrad Spremberg. Tonnenweise tote Fische. Diese Bilder, vor allem auch diesen Geruch, werden viele Menschen an der Oder nicht so schnell vergessen. Das hat vielen einen richtigen Schrecken eingejagt im August, als es heiß war und der Flusspegel niedrig, wie dann auf einmal die Kadaver am Ufer lagen, überall. Wie das passieren konnte, ist immer noch nicht restlos geklärt. Aber eins scheint klar, es war eine Verkettung von Ursachen und nicht ein Auslöser alleine. So steht es auch im Bericht einer deutschen Expertengruppe, den die heute vorgestellt hat. Martina Rolke fasst die Ergebnisse zusammen.
Nachdem die polnische Seite vor 2 Tagen die alleinige Ursache für das Fischsterben in der Oder bei der Algenvermehrung sah, geht der Bericht von deutscher Seite einen Schritt weiter, sagt Umweltministerin Steffi Lemke.
Die Zusammenarbeit mit der polnischen Seite war davon geprägt, dass wir die Ursache identifizieren wollten, dass gemeinsam festgestellt werden konnte, dass die Sekundärursache die Algenblüte ist und dass diese aber eben nicht ohne eine hohe Salzfracht im Fluss möglich gewesen wäre.
Letzteres ist wohlgemerkt die Feststellung der deutschen Expertengruppe. Denn dass das Salz überhaupt zum Auftreten der Alge geführt hat, liegt für die Brandenburger Behörden klar auf der Hand. Dazu von der oberen Wasserbehörde Anke Herrmann.
Es ist festzustellen, dass es dann tatsächlich doch die Prymnesium parvum ist, also eine Alge, die Salzwasser liebt, die eigentlich im Salzwasser vorkommt und bisher in der Oder nicht festgestellt war.
Somit bleibt aber die Frage, woher kommt das Salz? Die Bürgerinitiative für den Schutz der Oder aus Kienitz bei Bad Freienwalde geht von mehreren tausend Tonnen Salzeintrag aus, eventuell aus dem polnischen Bergbau, eventuell durch Einträge beim Ausbaggern der Oder auf polnischer Seite. Sogar heute sieht Norbert Bartel, dass der Fluss kein klares Wasser führt.
Das heißt, die Salzfrachten werden nach wie vor in Polen eingeleitet. Und das kann man insofern sehen, es ist beim Paddeln ein leicht unangenehmer Geruch zu spüren. Und wir haben noch eine Sichttiefe von maximal 20 Zentimetern. Das ist nicht viel. Wir hätten jetzt normalerweise einen halben Meter bis einen Dreiviertelmeter Sichttiefe.
Die Bürgerinitiative vor Ort hat mehr als 7000 Unterschriften für das Beenden der Oder-Vertiefung auf polnischer Seite gesammelt. Nun müssten die Einleitungen in alle deutschen Flüsse besser kontrolliert werden, sagt auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Deshalb ist es die Zukunftsaufgabe zu schauen, wie die Einleitungen, die die Flüsse in vielen europäischen Gewässern zu sehr belasten, in Zukunft zurückgeführt werden können. Und was jetzt für mich im Fokus steht, ist dabei zu helfen, dass das Ökosystem Oder sich regenerieren kann.
Dazu soll mit den Oderfischern zusammen ein Monitoringprogramm aufgelegt werden, um die Wasserqualität und die Fischbestände zu kontrollieren. Die deutschen Fischereibetriebe haben sich dazu verpflichtet, bis zum Ende des Jahres keine Fische aus der Oder zu entnehmen, damit der Bestand sich weiter regeneriert.
Was hat die Umweltkatastrophe in der Oder ausgelöst? Nachdem ja die polnische Seite alleine vorgeprescht war, ist jetzt der deutsche Untersuchungsbericht auch da, zusammengefasst von rbb24-Inforadio-Reporterin Martina Rolke. Hier kommen gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt, die viele Menschen überraschen dürften, weil Umfragen zeigen ja gerade, dass die Angst groß ist. Die aktuellen Krisen könnten Arbeitsplätze kosten. Unterm Strich passiert aber gerade das Gegenteil. Der September war in der Hinsicht ein guter Monat. Die Arbeitslosenquote in Berlin und Brandenburg liegt im Moment bei 7,6%. 8.600 Menschen sind weniger ohne Job als vor einem Monat. Einzelheiten hat rbb-Reporter Thomas Weber.
Dass die Arbeitslosigkeit im September leicht abnimmt, ist durchaus üblich. Personalchefs in Unternehmen stellen nach der Sommerflaute verstärkt ein, sagt der Sprecher der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg bei der Bundesagentur für Arbeit, Christian Henkes.
Neue Jobs werden abgeschlossen und nach den Sommerferien gehen mehr Menschen in Maßnahmen, das heißt, sie machen Fortbildungen und Trainings und das reduziert natürlich nochmal die Zahl der Arbeitslosen.
Die Beschäftigung wächst, aber gleichzeitig wächst auch der Fachkräftemangel in der Region weiter. Vor allem in Gastronomie, Pflege und Handwerk fehlt dringend benötigtes Personal. Restaurants und Hotels haben seit Corona Schwierigkeiten, wieder Mitarbeiter zu gewinnen. Gerade deshalb wirbt Henkes für diese Branche.
Die Touristen kommen zurück nach Berlin. Es ist eine Stadt, wo sehr, sehr viele Besucher kommen, die sehr gerne ausgehen. Chancen und auch auf dauerhafte Beschäftigung gibt es hier in jedem Fall.
In Berlin waren zum Monatsende 180.000 Menschen auf Jobsuche, 6.300 weniger als im August bei einer Arbeitslosenquote von 8,9%. Im Land Brandenburg registrierten die Jobcenter 75.000 Arbeitslose, 2.300 weniger als vor einem Monat, hier bei einer Arbeitslosenquote von 5,7%. Noch mehr als Berlin leidet die Wirtschaft im Speckgürtel unter fehlendem Nachwuchs. Viele Ausbildungsplätze sind hier unbesetzt geblieben und das nicht nur in einigen Branchen.
In Brandenburg, im Besonderen auch im Handwerk Und hier beispielsweise die sogenannten Klimaberufe, die am Ende die Solarzellen und Wärmepumpen für die Energiewende auch installieren müssen.
Gerade hier appelliert der Sprecher der Regionaldirektion an Berliner Jugendliche, sich auch bei Handwerksbetrieben im Umland zu bewerben.
Also Stand jetzt wird es sehr, sehr schwierig, überhaupt jemand zu finden, der nicht nur die Heizung wartet, sondern eben auch eine neue energiesparende einzubauen.
Hält diese Entwicklung an, könnte eine schnelle Energiewende für Berlin aus einem ganz praktischen Grund scheitern.
Die Arbeitslosenzahlen sinken aber gerade, trotz Krise. RBB-Reporter Thomas Weber war das. Sie sollen jahrelang Neukölln terrorisiert haben und die Namen der mutmaßlichen Täter der rechtsextremen Anschlagsserie waren sowas wie ein offenes Geheimnis. Konnte man sie nicht früher festnehmen? Oder hatten sie möglicherweise Hilfe in den Ermittlungsbehörden? Das sind die heiklen Fragen, mit denen sich der Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus heute wieder befasst hat. Dabei hat heute eine Rudower Pfarrerin über Straftaten gegen sich und ihre Gemeinde berichtet und darüber, wie sie die Polizeiarbeit dann erlebt hat. Christoph Reinhardt.
Erst rassistische Aufkleber, dann ein zerschnittenes Kirchenbanner, zerstochene Autoreifen auf dem Gemeindeparkplatz und ein brennender Briefkasten an der Küsterei. Alles fängt immer klein an, so leitete Pfarrerin Beate Dirschauer ihre Aussage ein. Sie selbst habe anfangs auch zu denen gehört, die die regelmäßigen Hakenkreuzschmierereien eher für kleine Sachen gehalten hätten. Erst die Summe der Taten erkläre das Klima der Angst, das über viele Jahre in Rudow entstanden sei. Inzwischen bringe sie viele Taten zur Anzeige. Gott sei Dank habe es bisher keinen Anschlag auf die Pfarrwohnung gegeben. Ein Sicherheitsgespräch habe die Polizei ihr nie angeboten, berichtete Dirschauer auf Nachfrage der Abgeordneten. Der Zusammenschluss der einzelnen Opfer, die trotz des Drucks nicht zurückrudern, sei eine gute Erfahrung. Trotz schlechter Erlebnisse vertraue sie der Polizei, sagte die Pfarrerin. Schärfer fiel die Kritik von Aktivistin Karin Wüst aus, die mit der Initiative Basta seit 2019 einmal pro Woche vor dem Landeskriminalamt für mehr Transparenz bei der Polizeiarbeit demonstriert. Dabei werde ihre Gruppe immer wieder mit abfälligen Kommentaren von LKA-Mitarbeitern bedacht, berichtete sie den Abgeordneten. Ein Beamter habe sich 2019 auch rassistisch geäußert. Über das offenbar immer noch offene Disziplinarverfahren habe die Initiative nie eine Auskunft bekommen. Statt rechte Strukturen innerhalb der eigenen Behörde aufzuklären, beobachte die Polizei ihre Initiative, kritisierte Wüst, die als Beamtin für die Berliner Gesundheitsverwaltung arbeitet.
Landespolitikreporter Christoph Reinhardt. 3.500 Euro extra, on top, nur für Energie und Lebensmittel. 3.500 Euro für einen durchschnittlichen Brandenburger Haushalt in diesem Jahr. Das ist die Schätzung von Angela Schwers von der Arbeiterwohlfahrt Potsdam.
Wir wissen, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt. Wir wissen, dass die Rentner große Schwierigkeiten haben, die in Grundrenten sind. Wir wissen, dass Alleinerziehende sehr schwer von ihrem Gehalt jetzt schon leben können. Und wir haben Befürchtungen, dass der Wohlstand erheblich abgebaut wird.
Die AWO Potsdam hat darum jetzt ein Bündnis mitgegründet. Thorsten Südow weiß mehr darüber.
Als einer von 15 Erstunterzeichnern des Bündnisses Gerechtigkeit jetzt will der AWO-Bezirksverband Potsdam gemeinsam mit der Volkssolidarität, Vereinen, mehreren Gewerkschaften und dem linken Landesverband alle die zusammenbringen, die denen helfen, die besonders von den steigenden Preisen betroffen sind. Auch die Brandenburger Tafel ist mit dabei, sichert Kai Noack zu. Er betreut Tafeln in Cottbus, Forst und Spremberg und ist Vizechef von Tafel Deutschland.
Die Lebensmittel werden weniger, die Lieferketten werden länger und Energiepreise sind für uns ein Riesenproblem. Wir sind immer bereit zu helfen. Tafeln sind Orte der Begegnung. Den Menschen muss einfach die Angst genommen werden, nicht mehr zu wissen, wie es im nächsten Monat weitergeht.
Das Bündnis Gerechtigkeit jetzt grenze sich ab von den Montagsdemonstrationen, weil es dort nicht um eine solidarische Gesellschaft und die Stärkung des Zusammenhalts gehe, sagt der linken Landesvorsitzende Sebastian Walter. Gerechtigkeit jetzt solle viele, die handeln wollen, zusammenbringen.
Die gemeinsam auch vor Ort Proteste organisieren wollen, Informationsveranstaltungen organisieren wollen, auch als die Anlaufstelle gelten, in der wir alle Beratungsangebote, alle Hilfsangebote sammeln wollen, wo wir gemeinsam auch alle anderen, die für eine solidarische Gesellschaft, für einen solidarischen Herbst, für mehr Gerechtigkeit einstehen wollen, gerne weiter einladen wollen, hier gemeinsam mit uns dieses Bündnis zu stärken.
Für den 15. Oktober ruft Gerechtigkeit jetzt zu einer Demonstration in der Potsdamer Innenstadt auf, um den Druck auf die Politik zu erhöhen.
RBB24-Inforadio-Reporter Thorsten Südow war das. Diese Geldnot äußert sich ja total unterschiedlich. Für einzelne Menschen und Familien kann das existenz- und gesundheitsbedrohend sein. Darum ging es jetzt gerade eben. Aber Auch ein Dorf oder eine Stadt spürt diese Not. Natürlich ist Armut auf dem Bankkonto einer Kommune viel weniger akut gefährlich als auf einem Privatkonto. Aber da ist die Frage dann halt, sanieren wir jetzt das Freibad oder heizen wir die Schule? RBB-Reporter Daniel Friedrich hat sich in der Niederlausitz umgehört, wo Gemeinden zu kämpfen haben.
Die Kita von Mukwa muss dringend saniert werden. Das alte Backsteinhaus entspricht schon lange nicht mehr den Vorschriften. Im Gebäude gibt es viele Stufen und es ist nicht wärmegedämmt. Doch ob das eingeplante Geld für den Umbau reicht, ist gerade völlig unklar, sagt der Altdöberner Amtsdirektor Frank Neubert.
Entweder baut man jetzt neu, allerdings diese Kosten sind genauso wenig abschätzbar, weil ja die Baukosten genauso explodieren, oder man beißt in den sauren Apfel und hat diese erhöhten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu tragen.
Weil die Kita mit Gas heizt, könnten die Kosten in diesem Winter 30-50% höher ausfallen. Doch nicht nur Strom und Gas sind Kostentreiber für die Kommunen.
Alle Dienstleister, die für uns tätig sind, ob das Reinigungsleistungen sind, ob das Sicherheitsunternehmen sind, ob das die Schulspeisung oder die Kita-Vollverpflegung ist, alle haben etwas mit dem Mindestlohnangleich, mit Gaspreisen, mit Energiepreisen, mit Dieselpreisen zu tun.
Schulden will Neubert lieber nicht machen, deshalb muss er streichen. Geld für Sitzbänke, Radwege, Spielplätze oder Dorffeste. Auch die Stadt Dahme steht vor großen Problemen. Hier laufen die Strom- und Gasverträge nämlich Ende des Jahres aus. Eigentlich müsste jetzt neu ausgeschrieben werden, sagt Bürgermeister Thomas Willweber. Aber
sollte das nicht funktionieren, dass wir keine Anbieter finden oder eben auch exorbitante Preise bekommen, dann fallen wir irgendwie erstmal in die Grundversorgung und müssen dann gucken, wie es weitergeht.
Gerade wird der Haushalt fürs nächste Jahr geplant. Der mit Abstand größte Posten sind die Energiekosten.
Wir sind beim Stromverbrauch auf Mehrkosten von ca. 230.000 Euro im nächsten Jahr. Das ist nur bei einer Verdreifachung gerechnet. Dann ist der Stadthaushalt eigentlich schon platt.
Woher das Geld jetzt kommen soll, darüber wird gerade diskutiert. Fest steht nur, der Traum, eines Tages ohne Schulden dazustehen, ist für viele Kommunen in weite Ferne gerückt.
RBB-Reporter Daniel Friedrich war in der Niederlausitz unterwegs.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.